Original verkorkt, der Podcast über flüssige und überflüssige Eskapaden.
Und dieser Sensorik-Workshop, das machen Sie häufiger, ne? Das ist ein fester Teil Ihres Repertoires sozusagen.
Also für mich ist es klar, ich kann nur dann einen guten Wein produzieren, wenn ich weiß, wie ein guter Wein schmeckt. Ja. Bei aller Individualität, bei allem, was man tut und die Unterschiede, die Menschen ticken, welche Gedankengänge beim Weinproduzieren dahinterstehen. Aber ich muss heute rein von dem Handwerk, das wichtig ist, absehen. Ich muss eben wissen, was ist sensorisch, was passiert, wenn ich das tue, in welche Richtung geht's. Und vor allem, ich muss immer wissen, warum ich das genau tue. Mhm. Und das geht nur, wenn die Sensorik treffsicher ist. Und ich kenne keinen Betriebsleiter, keinen Kellermeister, keinen erfolgreichen Önologen, der gute Weine produziert, aber sensorisch schwach ist. Mhm. Das gibt es nicht. Es gibt keinen Spitzenkoch, der sensorisch schwach ist. Ja. Das geht nicht. Nee. Also es bedingt das eine, bedingt das andere. Ich kann normale Weine machen, da muss ich sensorisch nicht unbedingt der Fitteste sein. Mhm. Da weiß ich gutes Handwerk, aus guten Trauben entstehen in der Regel auch vernünftige Weine. Mhm. Aber um hervorragende und vor allem Spitzenweine zu produzieren, das nicht nur durch Zufall, sondern kontinuierlich, ja. Das geht nur mit einer sicheren, absolut sicheren Sensorik. Natürlich immer offen, es verändert sich alles. Mhm. Die Sensibilität verändert sich, der Markt verändert sich, die Rebsorten verändern sich. Also ich meine, wir haben jetzt gerade bei uns hier im nördlichen Bereich des Weinbaus, wenn man so will, also Franken, aber auch in anderen deutschen Anbaugebieten, was da an Revolution in den letzten 15, 20 Jahren von den Rebsorten hergelaufen ist, mhm. in puncto Rotwein auf der einen Seite, aber auch Weißwein. Mhm. Also es ist kein Thema mehr, Sauvignon Blanc, selbst Syrah, ja. Merlot, Cabernet Sauvignon, wo man vor 20, 25 Jahren gesagt hat, Mensch, hör auf mit diesen Sachen, das wird nichts. Ja. Das ist kein Thema. Also wenn man das so auf einen Nenner bringen will, dann ist neben der menschlichen Seite, die sich natürlich auch entwickelt hat, vor allem der Klimawandel, mhm. der für diese Sachen verantwortlich ist und der uns bisher im Weinbau nur Positives gebracht hat. Mhm. Es scheint sich, wenn man die letzten Jahre ein bisschen sieht, wieder ein bisschen zu relativieren, eher zu diesem Bereich, es ist extremer. Mhm. An den letzten 20, 25 Jahren haben wir davon profitiert. Wir haben eine höhere Durchschnittstemperatur. Es war insgesamt gemäßigter. Wir haben keinen Frost mehr gehabt oder keinen extremen Frost mehr gehabt im Frühjahr oder im Winter. Es hat alles wunderbar gepasst. Die Weine sind einfach de facto leichter zu produzieren gewesen. Und vor allen Dingen diese einschneidenden Merkmale, mhm. die es in Franken ja oft gegeben hat, ja. in den 70er und 80er Jahren, mit teilweise total Ausfällen, die sind längst passé. Mhm. Und man hat schon geglaubt, Spätfrost kennt man nicht mehr, bis man eben 2011 wieder aufgewacht ist, wo plötzlich der Spätfrost war. Mhm. Und das ist für mich jetzt so ein Signal, auch wenn man das dieses Jahr wieder anschaut. Also das Extreme scheint mehr zu sein.
Man spricht auch nicht mehr unbedingt von Klimaerwärmung nur, ne? wie man das am Anfang getan hat, ja. also als das Phänomen offenbar wurde, sondern wirklich von einer Klimaveränderung. Ne? Mhm. Es wird extremer.
Also das ist de facto da. Ja. Und wir haben eben, wie gesagt, die letzten 20 Jahre hundertprozentig davon profitiert. Mhm. Und jetzt scheint es sich, sagen wir mal, auf diesem Niveau zu stabilisieren. Mhm. Und wieder eben mit den Eskapaden von mal extremen starken Niederschlägen. Wenn ich dran denke, wir hatten heuer am 10. September Hagel.
Mhm. Am 10. September?
Am 10. September Hagel. Mhm.
Ja. Das auch, ist. Ja. Ich glaube, zu einem ähnlichen Zeitpunkt war es an der Mosel letztes Jahr.
Also das sind schon Dinge, wo man sagen kann, klar, Hagel hat schon immer gegeben, aber wann hat es Hagel gegeben? Das war im Juli oder August. Ja. Wenn eben die entsprechenden hohen Temperaturen und so weiter waren. So extrem war es nicht. Also insofern, da kommen schon Sachen auf uns zu, wo man verdammt schnell sein muss, schwierig sein muss, wahrscheinlich auch Kompromisse eingehen muss, dass man also diese Kontinuität, dass man sagen kann, hier wird das und das und das erzeugt, das wird sehr viel Aufwand bedeuten und wahrscheinlich auch nicht immer machbar sein. Also man muss einfach wissen, wann fängt man mit der Entblätterung an, wann macht man wirklich seinen letzten Pflanzenschutztermin, wie stark geht man in die Ertragsregulierung rein, weil wer heuer Ertragsregulierung relativ intensiv betrieben hat, hatte natürlich aufgrund dieser extremen Niederschläge große Schwierigkeiten. Mhm. Das soll nicht heißen, dass die anderen, die es nicht so stark gemacht haben, keine Schwierigkeiten hatten, aber es potenziert sich halt dann manchmal ganz schnell. Mhm. Also die Veränderung ist in jedem Fall da und die Anpassung notwendig. Und das kommt jetzt dazu. Früher, da war der Wein so. Da hat es ein wenig ein Jahrgangstönchen gegeben, 1976 zum Beispiel, da wo es sehr stark Botrytis war. Ja, da waren die Weine halt ein bisschen dunkler in der Farbe und man hat halt ein bisschen mehr diese erdigen Komponenten gehabt und ist genauso getrunken worden, teilweise sogar positiver gesehen worden als 75 das Jahr vorher, was strahlende Weine gebracht hat. Das wird es heute nicht mehr geben, weil der Markt hat heute klare Vorstellungen von dem, was er kauft, von dem, was getrunken wird und so weiter. Also man muss auch als Weingut, als Erzeuger schauen, dass man eine gewisse Kontinuität in der Weine, in der Weinstilistik hat. Mhm. Und dann kommt das Jahr ja natürlich immer noch dazu. Also wenn ich jetzt an die letzten 9 denke, mit diesen extrem reifen Komponenten, mit diesen extremen Auswüchsen, an positiven Auswüchsen, an Aprikosentönen in den Weinen, teilweise Grapefruit, 10 dann dieses sehr kritische Jahr, eins meiner schlechtesten Jahre, 11 dann der Frost, mit diesen sehr unterschiedlichen Generationen dann im Bestand, dort wo der Frost halt war, 12 wieder wunderbar, alles bestens, hätte jeder Teppenwein machen können, 13 dann schon sehr, sehr kritisch wieder, die fehlende Reife, die oft, die eben nicht vorhanden war, die hohe Säure, damit umzugehen, entsäuere ich nicht, lasse ich den Wein, diesen Kick hinten dran oder nehme ich ihn weg, welchen Markt bediene ich, ja, bin ich mehr in Restaurants unterwegs, kann ich sicherlich das, also es ist immer etwas und heuer war es natürlich nicht besser.
Darüber sprechen wir heute, wir sind direkt eingestiegen, ich bin zu Gast bei Hermann Mengler und Sie sind seit, wie wir im Vorgespräch schon gesagt haben, seit 40 Jahren mittlerweile in diesem Geschäft. Sie sind Önologe und Sie sind, also wenn man rund fragt und der Name Hermann Mengler in Gesprächen mit anderen Winzern hier in Frankfurt, dann ist direkt klar, das ist der Mann, der den gesamten fränkischen Weinbau kennt und begleitet, eben seit Jahrzehnten und wahrscheinlich wie kaum jemand anders Einblick hat in die Veränderungen, die in den Jahrzehnten stattgefunden haben und eben auch in die fränkischen Rebsorten. Und da ist natürlich steht am Anfang eigentlich der Silvaner als die typische Rebsorte für Franken.
Ja, das kann man natürlich so sagen. Unsere Rebsorte, unsere Authentizität, wenn man so will, um das Wort zu gebrauchen, ist ganz klar die Rebsorte Silvaner. Das war schon mal so. Dann ist es ein bisschen abgebröckelt, und zwar deutlich abgebröckelt, denn Franken hat natürlich eine epochale Veränderung erlebt. Es war lange Zeit die Rebsorte Silvaner bis in die 60er Jahre hinein und eine Zeit, wo Franken eine Rebfläche von 2.300 Hektar in etwa hatte. Wo der Handel noch
das... Heute sind es 6.000?
Heute haben wir 6.000 Hektar. Also wenn man sieht, in dieser kurzen Zeit, man muss wissen, dass 1985 der Anbaustopp eingeführt wurde, also da keine Flächenerweiterung möglich war. Mhm. Und innerhalb dieser 20 Jahre, das ist gerade mal eine knappe Generation, von 64 bis, wenn man jetzt so will, 85, hat sich diese Fläche mehr als verdoppelt. Mhm. Und es ist ja so, in einem Weinbaugebiet, vor allem wenn man in einer nördlichen Bereichszone liegt, dann sind die Rebflächen, die positiven Rebflächen, ja nicht wie Pilze, die irgendwo aus dem Boden sprießen, sondern die sind ja eigentlich naturgegeben. Also was ist angepflanzt worden? Das sind in erster Linie Rebsorten angepflanzt worden, die leichter in der Bewirtschaftung waren, die leichter ihre Erträge gebracht haben, die auch dem damaligen Konsumentengeschmack eher entsprochen haben. Also Rebsorten wie Müller-Thurgau,
Bacchus,
Kärner, also wenn man so will, neuere Rebsorten, die geschaffen worden sind von Menschenhand um ganz gewisse weinbauliche Erleichterungen zu schaffen, Ertragssicherheit zu bringen und eben den Verbrauchergeschmack zu testen bzw. zu erreichen. Weil es war ja auch die Zeit noch, die Nachkriegswehen, der Krieg war zwar schon vorbei, aber es war immer noch da, süß war angesagt, Toast Hawaii war angesagt, Exotik, Aroma,
Käseigel.
Ja, genau diese ganzen Geschichten, die halt damals so exotisch geklungen und auch da waren. Und der Wein, der Weingeschmack, die Rebsorten, all das folgt immer den Ernährungsgewohnheiten. Also es war die Zeit, wo dann eben diese Reisewelle begonnen hat, wo man dann plötzlich aus dem italienischen Fiasco die Flasche, eben den Chianti damals noch konsumiert hat und natürlich auch mitgebracht hat. Das hat auch wieder Eindrücke gegeben, das wollte man hier auch wieder haben. Also ist bis heute geblieben, wenn man jetzt eben Neuseeland nimmt mit dem Wein oder Südafrika nimmt oder eben auch die südamerikanische oder jetzt ganz neu eben dieser Hype, sogenannte Hype mit den Orange Wines, mit diesen Natural Wines und so weiter. Also es ist immer eine Veränderung drin.
Wobei das ein Bruchteil, ein Minimalbruchteil natürlich nur des Marktes ist. Ne?
Ja, aber es beeinflusst insgesamt die Denke. Mhm. Es sind nie viel Liter. Auch Barriqueweine sind nie die große Literzahl, die dahinter stehen, aber es lenkt, es gibt eine Veränderung im Prozess des Denkens. Es färbt ab auf die anderen Produktionen auch und so weiter. Also man darf es nicht unterschätzen.
Große Gewächse wäre ein weiteres Beispiel dafür. Ne? Es wird auch nicht in größeren Mengen verkauft natürlich, aber es beeinflusst bis zum Gutswein runter letztlich die Weinstilistik.
Und deswegen ist es auch wichtig, dass man sensorisch eben gut drauf ist, dass man das einzuschätzen vermag. Man muss nicht jeden Trend hinterherlaufen. Aber einzuschätzen, kann das was für mich sein? Ist das was für meine Gegebenheiten, für meine Kundschaft und so weiter? Also es ist ein sehr komplexer Bereich. Und eben in dieser Zeit ist die Fläche sehr stark ausgedehnt worden mit den Rebsorten, natürlich auf entsprechende Lagen oder Böden, die sehr nachhaltig waren. Es waren, man muss es einfach sagen, früher, es waren Zuckerrübenäcker, wo natürlich eine extreme Vitalität und Bonität da waren und diese neu gepflanzten Rebsorten mit ihrer Vitalität Erträge gebracht haben bis zum Umfallen. Und ich kann mich noch gut erinnern, das waren Zeiten, wo die Leute gesagt haben, die haben nur noch über Erträge gesprochen, über Kilo. Und das hat natürlich dann fast auch zum Kollaps geführt. Warum das nicht?
Ging einher natürlich auch mit einer Düngung, die man heute gar nicht mehr betreibt, wo die oberen Bodenschichten gedüngt wurden.
Genau, noch
die Rebstock gar nicht.
Also man hat musste. Viele Sachen falsch gemacht in der damaligen Zeit. Ich meine, da gab es ja dann die sogenannten Vertreter von der Pflanzenschutzmittelindustrie oder von der Düngemittelindustrie, wo es dann also die berühmte Brotzeit gab und den Shoppen umsonst, wo alle Winzer hingelaufen sind. Und da waren eben auch noch Empfehlungen bis zu 400 Kilo Reinstickstoff pro Hektar. Das muss man sich vorstellen. Heute, wenn überhaupt, dann gibt es eine Erhaltungsdüngung von vielleicht 30 bis 40 Kilo pro Hektar Reinstickstoff. Also man muss schon sagen, da ist richtig was umgesetzt worden in vielerlei Hinsicht. Und das hat natürlich auch nichts mit Weinqualität zu tun gehabt, sondern das hat was mit Produktion. Und es ist auch teilweise verkauft worden. Und das wurde deshalb verkauft, weil natürlich damals noch 80% deutscher Wein in Deutschland getrunken wurde. Und weil es, und in Franken die Besonderheit und bei anderen Anbaugebieten auch noch, jedes zweite oder dritte Jahr halt ein Naturereignis gekommen ist. Also wo irgendetwas passiert ist, Frost, früh, spät oder im Winter. Wo man einfach hier diese kontinentalen Klima da schon deutlich gespürt hat. Und es war natürlich immer so, dafür habe ich auch Verständnis gehabt für die damalige Zeit, weil man gesagt hat, ich muss ja als Winzer davon leben. Und wenn ich keinen Wein ernte, kann ich nichts verkaufen, dann habe ich ein Problem. Also hat man auf Vorrat, auf Hamstervorrat gearbeitet. In einem Jahr, wo es ging, hat man halt mehr geerntet. Und zwar richtig mehr, auf Deutsch so das, was am Stock hing. Und im nächsten Jahr ist unter Umständen was erfroren oder eben nicht erfroren. Und es gibt ja diese drei ganz, ganz schwierigen Jahre in Franken hintereinander. Das war 79, 80 und 81. 79 erinnern sich vielleicht noch die nicht ganz so Jungen daran. Das war die Silvesternacht, wo es noch am Tag über plus 15 Grad war. und nachts ist es schlagartig abgekühlt mit Eisregen auf minus 15 Grad. Und das ist natürlich fast alles erfroren, die Reben damals. Es gab gerade mal einen Durchschnittsertrag von 30 Hektoliter pro Hektar in Franken. Dasselbe ist passiert 80, nur 80 war es das schlechte Blütewetter. Und 81 war es am 24. April der Spätfrost. Also drei katastrophale Jahre hintereinander, die natürlich zu einer gewissen Begehrlichkeit dann geführt haben. 82 hat man das Ding laufen lassen und es ist gelaufen, 82, mit einem Durchschnittsertrag von 120 Hektoliter pro Hektar. Und das hat dann bis 85 ging so dahin. Und 85 war ja dann am Aschermittwoch dieser extreme Frost, wo nicht nur die Ernte erfroren ist, sondern ganze Hektar an Reben erfroren sind, weil die Stämmchen aufgefroren sind. Das war die Zeit, das war alles mit Schnee bedeckt. Tagsüber war es warm, die Sonne, und nachts ist eiskalt geworden. Und dann gab es Risse, die ganzen Leitungsbahnen sind kaputt gegangen. Es mussten dann das Jahr drauf unwahrscheinlich viele neue Anlagen gepflanzt werden. Und das prägt natürlich. Ja. Dann sagt man, Mensch, oh Gott, jetzt schon wieder, ich muss ja schauen, das und so weiter. Und da hat man dann stark gesündigt. Die Jahre davor, muss ich das absolut eingestehen, dann hat man wirklich auf Hamster, auf Vorrat gearbeitet, hat aber dann den Zug total verschlafen. Man hat produziert, hat gemeint, es ist eine reine Produktionsmarkt da. Das war er schon längst nicht mehr. Es war schon längst Verbrauchermarkt. Und das hat man in Franken größtenteils verpasst und hat dann diese ganzen Weinmengen wie einen Bauchladen vor sich hergeschoben. Diese in vielen Köpfen noch verankerte Binsenweisheit, dass der Wein eben alt sein muss, war längst passé, weil nur noch junge, attraktive Weine waren gesucht und gefragt. Es war auch die Zeit der sogenannten Flying Winemakers, wo also Mitte der 80er Jahre erste Genossenschaften und Kellereien sich wirklich Flying Winemakers aus dem südlichen Kontinent hat einfliegen lassen, die dann dadurch gesagt haben, ja, also ich mache für euch die Weine, kein Problem, aber ich will nur gesundes Traubenmaterial. Und die deutschen Önologen, die deutschen Kellermeister haben immer noch denen so nachgetrauert, ja, alles was kommt, wird schon verarbeitet. Wir sind die Önologen, wir sind die Winemaker und wir kriegen das schon hin. Und dann gab es, das war 2-3 Jahre, das war ganz flott, weil der Markt eben sofort reagiert hat. Und alle, die so puristisch noch gedacht haben, waren gleich weg vom Fenster. Also das, muss ich nachher sagen, war immer noch der große Vorteil dieser Flying Winemaker, dass sie uns, da nehme ich mich gar nicht aus, beigebracht haben, aus gesunden Trauben und aus reifen Trauben kann man guten Wein machen.
Es ist eigentlich, also wenn man so zurückschaut, ist es eigentlich ein bisschen verrückt, dass man, irgendwann auf die Idee kam, man kann eigentlich alles in den Keller holen und irgendwie kriegt man es schon hin.
Die Entwicklung haben nicht nur die Deutschen gemacht, wenn man so an die Zeit denkt, als die Amis da so richtig Gas gegeben haben in Kalifornien und wo dann plötzlich 20 Jahre später das relativ schnell auch gegangen ist, gesagt haben, okay, weg vom Winemaking hin zum Winegrowing. Also wirklich, es muss der Weinberg berücksichtigt werden und dann ist der Keller notwendiges Beiwerk, so würde ich es formulieren. Also für mich ist es immer so, die Erklärung, im Weinbau, da sind wir die Stürmer. Da schießen wir die Tore und nur wenn wir Tore schießen, können wir gewinnen. Im Keller können wir noch erhalten, können wir noch als Abwehr unentschieden spielen, das geht gerade noch, also das Tor sauber halten. Aber damit gewinne ich kein Spiel. Ich muss Tore schießen und deshalb muss ich im Weinbau schauen, dass ich da vorankomme und dass ich da das entsprechende Traubenmaterial reinhole. Und das ging dann eigentlich relativ schnell, eben aus den Gründen, der Druck von außen vom Markt war sehr groß. Die Jungen sind nachgekommen und haben gesagt, Mensch, das, was ihr da macht, das ist doch gar nichts mehr. Der Begriff erdig ist aus dem Frankenwein verbannt worden. Heute holt man ihn wieder teilweise zurück, weil es ist ja kein negativer Begriff.
Man verbindet erdig. Ihn dann allerdings eher mit so diesem mineralisch-steinigen.
Ganz genau. Man hat jetzt mehr so diesen Gedanken der besonderen Herkunft, der Regionalität, das im Ganzen gesprochen Terroir, wobei natürlich noch sehr viel mehr dazugehört. Also das ging dann ganz flott und ganz schnell und es ging wie so ein Ruck durch die fränkische Weinlande, das natürlich von außen beeinflusst worden ist, ganz klar. Man hat gesagt, wir müssen mit dem Alten brechen. Also gesunde Trauben, reife Trauben. Da hat uns der Klimawandel geholfen, ganz klar. Dann sehr starke Vorklärung. Das war gar nicht so üblich. Damals noch wurde noch eher mit Dreck und Speck vergoren, weil man gesagt hat, der muss auch durchgehen, der braucht die innere Oberfläche. Also die neue Önologie war da auch schon wichtig. Durch diese starke Vorklärung, dann auch noch die temperaturgesteuerte Vergärung, hat man also Weine produziert, die lupenrein in der Aromatik waren, die eine sehr, sehr feine Kohlensäure hatten, die nicht irgendwie zugesetzt worden sind durch irgendwelche Geräte, sondern die eine endogene Kohlensäure war, die viel zarter am Gaumen und sehr viel mehr mit dieser Stilistik zurechtkam.
Auch wodurch ist die entstanden?
Durch die kühle Vergärung. Man muss sich vorstellen, am Anfang war eine Gärung, hat 3 Tage gedauert, 4 Tage. Mhm. Und wenn man weiß, dass aus 1000 Liter während der alkoholischen Gärung, je nachdem wie hoch das Mostgewicht ist, aber aus 1000 Liter ungefähr 50.000 Liter Kohlendioxid entstehen, dann ist es ein Unterschied, ob diese in 3 Tagen entstehen, weil dann gehen sie zum Schornstein raus, also sprich zum Spundloch, oder eben in 3 Wochen. Mhm. Bei 3 Wochen, bei niedrigen Temperaturen, bleiben die schön gelöst. Und man hat eben nicht mehr mit 23, 24 Grad vergoren, sondern teilweise, wenn es extrem war, bis bei 12 Grad. Und die Löslichkeit der Kohlensäure ist abhängig von der Temperatur und die bleibt dann im Wein. Beim Sekt kennt man das eigentlich. Ja. Champagner-Methode, eben langsam vergoren, ist deutlich ein feineres Mousseux, als wenn es eben nur 6 Monate war und eben zugegeben worden ist.
Oder also, sogar Tankvergärung. Beim
genau, diese ganzen Geschichten, so, wo es dann Bubbles gibt, aber diese Bubbles eben sehr grob sind. Ja. Das ist so der also das ging, das ist so diese ganze Entwicklung weg, wenn man so will, von der reinen Produktionsorientierung zur Marktorientierung. Und in diesem gleichen Atemzug, natürlich immer ein bisschen zeitversetzt, kam dann die Rückbesinnung zu den Stärken. Wo sind wir denn wirklich stark? Die erste Zeit ging es nur darum, oder ging es in erster Linie darum, zu sagen, Weine zu produzieren, die marktgerecht waren. Sauber, lebendig, schnell zu trinken, easy drinking und so weiter. Und
das durfte dann eben auch schnell.
Und das konnte ein Müller-Thurgau sein, ein Kerner sein und so weiter. Und dann, was ist denn eigentlich unsere Kompetenz? Für was steht Franken denn im Grunde genommen? Weil das ist natürlich der große Nachteil. Diese Art der klaren Vinifizierung kann überall auf der Welt gemacht werden.
Ja, und wird auch.
Und wird auch gemacht. Und das sind dann damit Produkte, die austauschbar sind. Also diese regionale Identität geht aufgrund dieser Modernität verloren.
Gerade wenn man bestimmte Aromahefen nutzt natürlich.
Zum Beispiel.
Kaltvergärung schafft auch eine bestimmte Aromatik. Und ob ich dann im Zweifelsfall einen sizilianischen kaltvergorenen Grillo habe, einen Verdejo oder eine Scheurebe oder eine Müller-Thurgau, ist dann unterm Strich relativ egal.
Genau, es ist gerade so, genau das ist das Problem, dass je jünger diese Produkte sind, und die kommen ja immer jünger auf den Markt, umso mehr sind sie von der Önologie beeinflusst, von diesen genannten Stilmitteln, die ich zur Verfügung habe als Önologe. Und dann ist es so, wenn ich einen Verdejo habe oder einen Berliner habe oder einen wirklichen, sagen wir, Kerner oder Müller-Thurgau, der gut gemacht ist, dann habe ich sehr, sehr viel Parallelen. Da ist die Primärfrucht da, beziehungsweise die Gäraromatik da, da ist die Kohlensäure da von der Vergärung und so weiter. Also austauschbar, wenn man das so ganz einfach sagen möchte. Und die Besonderheit des Herkunftsgedanken war nicht wichtig. Muss man einfach so sagen. Und es hat sich zum Glück gewandelt. Man hat sich sehr schnell gefunden. 1999 haben wir unser erstes Silvaner-Symposium durchgeführt, durchgezogen, haben gesagt, wir stehen für Silvaner, auch wenn wir nur in Deutschland relativ gesehen die größte Anbaufläche haben. Absolut gesehen ist sie in Rheinhessen. Aber wir haben gesagt, es ist unsere Kernkompetenz. Die Kollegen in Rheinhessen haben sich eher dem Riesling zugewandt. Und dort ist der Silvaner eher im Liebfrauenmilch verschwunden. Aber egal. Und das hat dann auch gleich so einen richtigen Ruck. Wiederum einen erneuten Ruck durch die fränkische Landschaft. Man hat Anbauempfehlungen gegeben. Man hat sich um alte Silvaner-Anlagen gekümmert. Die LWG hat hier wahnsinnig viel geleistet. Die haben, wie gesagt, altes genetisches Material erhalten, neue Reben, also nicht neue, sondern aus diesem alten Genpool neu entstandene alte Reben bekommen. Die werden mittlerweile zunehmend in Franken jetzt angepflanzt.
Alter Satz nennt man sie, ne? Schon mal, ne? Also in Abgrenzung auch zum gemischten Satz, den alten Satz, also habe ich so gehört.
Also es gibt, da muss man jetzt aufpassen, das Problem ist, warum man jetzt alter Satz sagt, ist, weil es keinen gemischten Satz geben darf. Weil der gemischte Satz ist von Österreich geschützt.
Achso, ja, ich hatte von einem Winzer gehört, dass alter Satz, also seiner Meinung nach eben der Begriff wäre für alte Silvaneranlagen im Gegensatz zum fränkischen Satz oder gemischten Satz. Das ist nicht so. Nee, dann lassen wir das mal außen vor.
Also alter Satz, es gibt Weine, die als alter Satz verkauft werden, aus dem Grund genannt, das sind wirklich eher die gemischte Reben innerhalb einer Parzelle oder eines Weinbergs. Ja. Es gibt natürlich auch welche, die haben verschiedene alte Weinberge und mischen die dann erst. Aber für alter Satz steht eigentlich für wirklich alte Weinberge, wo die Rebsorten querbeet sind, wo es verschiedene Rebsorten gibt. Was ich jetzt gemeint habe mit dem Silvaner Klonen, ist es definitiv aus alten Anlagen das Genmaterial geholt, diese Reben vegetativ weitervermehrt, auf Virus untersucht, getestet und so sind neue Klone entstanden, neue alte Silvaner-Klone, die extrem niedrige Erträge haben mit hohem Qualitätsanspruch, teilweise übers Ziel hinausgeschossen. Die Ernten, Winzer, die die jetzt zuerst gepflanzt haben, sagen, da musst du schon einen anderen Silvaner nebendran haben, damit du das ausgleichen kannst. Die ernten gar nicht mehr wie 25 bis 30 Hektoliter pro Hektar. Zwar bei guter Qualität, aber muss ja immer auch im Verhältnis sehen, kann ich diese niedrigen Erträge preislich auch umsetzen. Ja. Also das gibt es, da ist viel passiert. Auch die Stilistik der unterschiedlichen Silvaner. Grüner Silvaner, blauer Silvaner. Grüner Silvaner Leichtversion, grüner Silvaner spätlese Version oder extrem sogar im Edelsüßen oder im Barrique-Ausbau. Also das definiert, und das war unsere Arbeit in den 90ern und Anfang der Jahrtausendwende, den Leuten wirklich zu sagen, Mensch Leute, macht's ganz gezielt. Es gibt nicht den guten und den schlechten Wein. Also der immer viel Öxle hatte, ist der bessere wie der andere. Das stimmt nicht. Es ist einfach nur Profil. Mäßig das Ganze unterwegs. Zeitgleich kam neben dieser zielorientierten Qualitätsproduktion auch noch der Vermarktungsgedanke. Also Dr. Hermann Kolesch hat hier sehr viel Anteil, dass er eben gesagt hat, die Grundbasis ist der gute Wein. Aber das heißt noch lange nicht mehr einen guten Wein, dass er deswegen auch ein guter Verkäufer ist. Und dass es Image bringt. Ja. Deswegen brauchen wir neue Präsentationsräume, wir brauchen zeitgemäße Präsentationsräume, auch wieder so, wenn ich dran denke, wir waren in dieser Zeit teilweise noch unterwegs mit Kirchturmetiketten und goldenen Engeln und solche Geschichten, wo schon die Italiener mit diesen hochhackigen Flaschen und Etiketten gekommen sind. Also da haben wir uns auch relativ viel abschauen können. Ich habe da hinten ein Bild von meinen Töchtern, die 86 und 91 geboren sind, von der Vinitaly, um uns da umgeschaut haben in der Zeit. Also um das auch mitzubringen. Also ein Modernisierungsprozess, der unbedingt notwendig war und der auch resolut durchgezogen worden ist und dann langsam übergegangen ist, moderne Regionalität. Und so würde ich es heute bezeichnen.
Das war dann auch so diese Zeit, wo Frank und Frei aufkamen?
Frank und Frei, genau, das war dann 97, das war gerade so die, also Frank und Frei würde ich schon eher sagen, ist so diese erste Break, wo die mal gesagt haben, Leute, entweder ihr kapiert es oder ihr werdet es nie mehr lernen. Ja? Ich kann mich also an Gedankengänge von meinem Freund Paul Fürst erinnern, der gesagt hat, Leute, wir haben letztendlich ein Mengenproblem. Das ist kein Imageproblem, das wir haben. Wir haben ein Mengenproblem und aufgrund des Mengenproblems haben wir ein Imageproblem. Weil die Leute einfach ganz schnell merken, dass die Weine nicht mehr in die Zeit passen. Und das ist der ganze Punkt. Und Also das hat lange gedauert. Ich meine, zum Glück dauert es manchmal lange, bis ein fränkischer Winzer sich mal aufmacht und reagiert. Und da waren eben ganz, ganz wichtig solche erfolgreiche Geschichten wie Frank und Frei mit 97. Hm. Also da haben viele noch geschlafen. Da waren auch gereifte Kellermeister, die gesagt haben, was wollt ihr denn mit dem neuen Zeug? Haben wir schon alles mal probiert und.
Aber das waren aber dann eigentlich auch diese kaltvergorenen letztlich.
Ganz genau, das war diese Zeit, die damals auch unbedingt wichtig war. Ich sage jetzt im Nachhinein betrachtet, das war sogar notwendig. Hm. Natürlich waren wir dadurch austauschbar. Hm. Aber wir mussten ja erstmal wieder beweisen, dass wir zeitgemäße Weine machen können. Hm. Dass die Leute auch wieder ein gewisses geschmackliches Vertrauen in diese Weine haben können. Und dass sie nicht geprägt sind nach einem halben Jahr von irgendwelchen Utatönen, dumpfen, modrigen Geschichten und so weiter. Hm. Der Konsument, der offene Konsument war damals schon weiter als wir in der Produktion. Hm. Und deswegen musste das so schnell gehen. Und man macht ja erst dann manchmal was, weil man es tun muss, weil man gemerkt hat, so geht es nicht mehr weiter. Ja. Und Frank und Frei war diese glückliche Geschichte damals, das hat mit dem Müller-Thurgau, wir hatten damals 50% Müller-Thurgau in Franken, zu sagen, also so wird es nichts mehr. Was können wir denn tun? Und dann hat man sich zusammengesetzt und gesagt, okay, was steckt in dieser Sorte? Man wird niemals einen absolut hochwertigen, gehaltvollen Wein auf Dauer aus Müller-Thurgau produzieren können. Dafür ist er nicht angelegt. Das war auch nie der Grundgedanke vom Herrn Müller damals, sondern da ging es um Ertragstreue.
Stuart Pigott nicht geschafft.
Ja, es geht nee, einfach es geht, nicht. Geht ja? nicht.
Aber man kann immer noch einen vernünftigen, schönen Wein erzeugen, der... Ja?
Also ich gehöre auch zu den Menschen, die nicht jeden Tag eine Gänseleberpastete zu sich nehmen. Mhm. Aber ab und zu ist es mal ganz nett. Mhm. Und der Müller-Thurgau ist nun mal mehr der Alltagswein. Mhm. Und er ist für diese Kategorie des Easy Drinking, um das mal einfach zu sagen. Also dieses, ich muss nicht jedes Mal fünfmal hineinschnüffeln, und muss man, sondern wo ich sagen kann, okay, das ist eine flotte Geschichte. Da erreiche ich auch diejenigen Leute, die sonst eben dem Wein ein bisschen skeptisch gegenüberstehen, sondern das ist eine Sache, der hat... Eine gewisse Aromatik, die man aus dem Alltag kennt, die vielleicht mit der exotischen Küche ein wenig zusammengehen. Ich habe eine gewisse Saftigkeit. Die Säure ist nicht irgendwie zu fordernd wie beim Riesling und er ist vom Körper eben auch nicht so breit wie manchmal beim Silvaner. Und da passt er wunderbar rein. Mhm. Und es ist gelungen durch ein Konzept, das vom Weinbau über die Önologie bis einschließlich zur Vermarktung. Ich glaube, dass ich bin davon überzeugt, dass Frank und Frei das erste ganzheitliche Konzept war. Mhm. Von der Urproduktion über die Önologie bis in die Vermarktung. Also es stand von vornherein fest, als man begonnen hat, wusste man schon, wie das Produkt hinterher ausschauen sollte. Man hat also definiert, was will ich im Glas haben? Mhm. Wie muss diese Flasche? Die einzige Diskussion war im Grunde genommen damals nur noch in der Gruppe, bleiben wir beim Boxbeutel oder gehen wir zur Schlegel oder zu einer anderen Flasche. Man hat sich damals dann doch für den Boxbeutel entschieden, was auch gut war, weil man gesagt hat, jetzt gleicht es über einen Haufen, sondern man muss auch zeigen, dass wir hier in Franken sind und dass der Boxbeutel nicht nur plump, staubig, barock und hausbacken ist, sondern dass man sagen kann, hier ist ein modernes Getränk in einer, wenn man so will, traditionellen Flasche.
Hat man sich damals schon dafür entschieden, den Müller-Thurgau im Gegensatz zum Silvaner oder Riesling nicht in der grünen, sondern in der weißen, also durchsichtigen Flasche abzufüllen?
Ganz genau. Das war genau dieses ganzheitliche Konzept. Wurde ja sehr stark dann, sagen wir mal, eingeführt und diskutiert. Je unkomplizierter oder je einfacher das Produkt, umso heller muss das Glas sein. Ich als Önologe, mir schaudert es da natürlich ein bisschen, weil Wein ist ein natürliches Produkt und es ist eiweißhaltig. Und wenn ich Eiweiß in einem hellen Glas habe, dann weiß man, was passiert. Vor allen Dingen, wenn es in irgendwelchen Supermärkten, in irgendwelchen warmen Räumen steht, dann geht's dahin. Die Reifung geht auf Deutschland wesentlich schneller. Ja. Also ich bin persönlich ein Gegner aus önologischer Sicht, aber damals war es eben ein ganzheitliches Konzept. Es musste gleich an die Vermarktung mitgedacht werden. Und es haben auch drei, die sich in ihrem Jargon gut auskannten, Leute da mitgespielt, mitgewirkt. Hermann Kolesch eben für dieses Konzept Markt. Die Dagmar Lehmann war damals dabei, die ganze Etikettengestaltung eben mit diesen ganzen Geschichten. Mhm. und ich halt für die Produktion, für die Önologie. Mhm. Und es waren junge, hungrige Winzer.
Wie viele waren das?
Damals 17 Leute. Und diese jungen, hungrigen Winzer gibt es heute noch. Mhm. Die sind heute noch hungrig, obwohl sie erfolgreich sind. Also das muss man sagen. Wir haben damals immer so gefrotzelt, wer einen guten Franken frei macht, der macht nie mehr einen schlechten Wein. Und genauso ist es auch gekommen, wenn man bedenkt, dass also Betriebe, Horst Sauer angefangen, Rainer Sauer, Michael Fröhlich, Rudi May, der Arthur Steinmann, Mainzinger, der Stich. Also es sind alles Betriebe, die gestanden sind, die laufen, wo jetzt die nächste Generation schon in den Stadtlöchern stecken. Also es ist also nach wie vor nein, nicht mehr diese jugendliche Geschichte, kann nicht sein, nach fast schon 20 Jahre jetzt, kann es nicht sein. Aber es ist, wie gesagt, es läuft, es floriert, Frank und Frei gibt es immer noch. Mhm. Damals war es angedacht, vielleicht für 10 Jahre, war irgendwie klar. Ja, einen muss ich noch sagen, wer damals noch dabei war, hätte ich fast vergessen, war Professor Hoffmann aus Geisenheim, der eben da eben auch noch flankierend mitgesprochen hat. Und der für den natürlich auch es wichtig war, so ein Projekt mit unterstützen zu können. Ja. Er hat auch viele andere Sachen mit unterstützt, die nicht ganz so gut gelaufen sind, aber...
Zum Beispiel, darf man das sagen?
Ja gut, er hat zum Beispiel empfohlen, kann ich mich gut erinnern, an den meinen Wirtschaftstagen in Franken, zum Beispiel Franken verträgt 40% Rotweinanteil. Mhm. Und ein großer Betrieb hier in Franken hat versucht, das umzusetzen und hat heute noch Rotweinüberschuss. Ne? Oh Gott. Also wir sind froh und sehr, sehr dankbar, dass wir nur 20% haben. Und diese 20% auch gut. Mhm. Das funktioniert, das passt. Das, glaube ich, kann ein Weißweingebiet, wie Franken nun mal darstellt, auch gut anbieten und verkaufen mit auch vernünftigen Rotweinen. Aber dann ist es auch okay. Mehr darf es nicht sein.
Und dazu gehört dann auch Kurfranken, also um Klingenberg rum?
Da gehört Kurfranken genauso dazu. Wir differenzieren da nicht so sehr. Ja. Bei uns beginnt bei Aschaffenburg, Sie sehen es, wenn Sie reinfahren, Autokennzeichen AB, ja. Achtung Bayern, geht dort los und da beginnt Kurfranken. Und da haben wir ja oben auch diese Urgesteinsgeschichte mit dem Riesling, der zweifellos geschmacklich eher Richtung Rheingau tendiert, vom Typus her. Ja. Kurfranken für uns eine ganz wichtige Destination in Sachen Rotwein. Mhm. Nur man darf das nicht überschätzen, weil es quantitativ von der Hektarzahl her einfach bescheiden ist.
Bescheiden.
Ja. Aber natürlich wichtig, für vor allen Dingen, weil wir eben die Rotweinfürsten da unten auch sitzen haben.
Ja.
Also es kommt nicht von ungefähr, dass da unten die Spitzen Rotweinbetriebe wie eben unser Fürst, der Paule, aber eben auch andere. Also ich meine, man kann durchaus auch Sturm, Stich, Neuberger, die machen richtig gute Sachen da unten. Ja. Und jetzt hat mit dem, sagen wir, Newcomer, dem Benedikt, die da dann auch richtig Gas geben. Also das tut uns nicht nur gut, sondern tut uns sehr gut.
Und ist ja genauso historisch gewachsen letztlich wie der Weißwein um Würzburg herum.
Klar, der Anteil an Rotwein war dort unten schon immer, weil dort auch kein, ich bin jetzt mal gehässig, nicht so gehaltvoller Weißwein wachsen kann. Mhm. Das ist der sandigere Boden, es ist wenig Lehm dabei, es gibt wirklich ein paar Ecken in Rückhinden draußen, da gibt es schon ein paar, oder wenn man dann Richtung Großwaldstadt wegen hinten ausgeht, da ist dann schon ein bisschen toniger, aber im Endeffekt, es ist sehr sandig geprägter Boden und wenn man gerade in das Epizentrum geht, von Erlenbach am Main, wo diese Terrassensteillagen sind, Klingenberg, Großheubach, also da wird der Weißwein nie diese Nachhaltigkeit und diese Kraft besitzen, da braucht es die Leichtigkeit eines Pinots verbunden mit der Feurigkeit. Das ist, glaube ich, die Kunst, das zu machen. Und das hat sich über Jahrhunderte bewährt und das wird ja Gott sei Dank jetzt auch so richtig gelebt und auch durchgeführt. Also es gibt sicherlich ein paar Rieslinge, die auch ich selbst war ja von 85 bis 93 in Erlenbach am Main. Ob der das städtische Weingut leiten dürfen und wir haben auch Fehlentscheidungen getroffen. Wir haben also in den Klingenberger Hochberg haben wir Riesling gepflanzt, was im Nachhinein totaler Blödsinn war. Hm. Aber wir haben uns halt eingebildet, es muss auch ein guter Riesling da drin wachsen. Viel zu heiß für einen guten Riesling.
Wie lange haben Sie das dann durchgezogen, das Projekt?
Ja gut, wir haben es 85 gepflanzt und ich glaube, der Weinberg steht heute noch.
Okay.
Oder könnte jetzt mittlerweile gerodet sein. Aber das war dann schon 15 oder 20 Jahre. Okay. Aber es ist nie was Gescheites rausgekommen. Ja gut, sind auch Erfahrungen, die man machen muss und die notwendig sind. Und da ist halt eine gewisse Dynamik. Also es ging im Grunde genommen dann schon sehr schnell. Angefangen eben mit so Sachen wie Frank und Frei, dann ging es natürlich weiter, dann kam der Franke, dann kam die Inselweinmacher, also immer dann so kleine punktuelle Zusammenschlüsse, die sich also unter diesem Aspekt formiert haben. Und das war ganz wichtig, weil das war ein gegenseitiger Lernprozess auch in der Gruppe.
Ja, das ist, sieht man ja in anderen Weinbaugebieten auch, Rheinhessen, Message in a Bottle oder so, dass sich durch diesen Austausch wirklich auch enorm viel verändert. Und man
wobei solche Geschichten jetzt gerade, die ganz, ganz wichtig sind, jetzt schon eher das Thema Markt mehr beleuchten, als es uns damals ging. Also es war auch mit dem Markt verbunden, aber es war eine grundsätzliche Entscheidung in einer ganz anderen Weinstilistik, die geordnet war. Ich denke, Message in a Bottle, eine super Geschichte, aber unter einem anderen Aspekt. Da hat dann jeder gesagt, Mensch, wir haben schon gute Sachen, wir müssen das aber auch mal bringen. Wir müssen diese Botschaft auch
rüberbringen. Aber war das nicht am Anfang?
Also,
ich weiß gar nicht genau, wann sie gegründet wurde, die Gruppe, aber das muss eigentlich auch zu einem Zeitpunkt gewesen sein, wo vielleicht außer Wittmann noch kaum jemand so den Namen gehabt hat, wie sie ihn heute haben.
Ja.
Also,
ja.
So die Anfänge von Daniel Wagner oder ich weiß nicht, ob H.O. Spanier oder damals schon mit dazugehört hat. Aber letztlich haben die ja auch diesen Bruch von der Liebfrauenmilch zurück irgendwie zum Qualitätsweinbau.
Ja, ne? Ja. Also der Prozess läuft und der muss auch immer laufen, eine gewisse Dynamik. Und wichtig ist es eins, dass es immer für die Qualität des Weines und in unserem Fall halt für den deutschen Wein halt gilt. Und wir betrachten auch sogar ein bisschen neidvoll auch, das war so jetzt im Rheinhessen gerade auch läuft, mit dieser Generation Riesling, mit diesen jungen Wilden, die da jetzt richtig Gas geben, auch also der Winter zum Beispiel. Ja. Also das sind schon, auch in der Pfalz, klar. Also das ist schon richtig, richtig gut und klasse. Und vielleicht ist das mal die andere. Und ich wünsche mir schon jetzt, dass auch mal die jungen Franken jetzt da mal kommen und mal wieder richtig Gas geben. Manchmal habe ich fast das Gefühl, ein bisschen, sie sind immer zu gesättigt.
Geht es Ihnen zu gut? War das Tal der Tränen irgendwie tiefer in Rheinhessen? Wahrscheinlich.
Ne? Ich, mit Sicherheit. Ja. Also ich meine, Sie können in Franken, wenn sie gut drauf sind, wenn sie nicht so hohe Ansprüche stellen, dann können sie hier bei uns schon mit einem Vollerwerbsbetrieb ab 4-5 Hektar können sie sprechen. Da kann man davon leben, keine großen Sprünge vielleicht machen. Das schaffen sie in Rheinhessen nicht.
Nee.
Das geht nicht. Also da brauchen sie wenigstens doppelte Anzahl an Hektar. Weil das ist, also insofern kann das schon ein bisschen so in die Lethargie dann jemand reinbringen. Es ist aber oft auch so, was ich schon erlebe bei uns in den Betrieben, weil sie so relativ klein strukturiert sind sie eben auf jede Arbeitskraft eben angewiesen. Und es ist mein Eindruck manchmal leider Gottes so, dass die Jungen, wenn sie von der Schule kommen, vom Studium kommen, sie haben ja alle Gott sei Dank mittlerweile Auslandserfahrung, das ist schon eine tolle Entwicklung. Und dann werden sie aber für mich zu schnell in den eigenen Betrieb integriert, den sie dann übernehmen sollen und gehen im Alltag unter. Und man weiß, in so einem Weingut ist immer Arbeit da, rund um die Uhr, gerade wenn es auch so um Präsentationen und so weiter so geht, dann fehlt manchmal dann so wirklich die Energie, noch was anderes mal zu machen. Und dann sind sie zu schnell schon in diesem Hamsterrad drinnen und es fehlt an diesen Revolutionsgedanken.
Ja.
Also wenn jemand jetzt irgendwie ein Elternteil hat, das ganz, ganz, ganz antiquiert ist, dann wird es dann schon schwierig. Also das könnte schon damit zu tun haben, dass sie ein bisschen zu satt sind und aber auch schnell natürlich verbraucht werden oder integriert sind in dem Ganzen. Also das ist so eine Geschichte. Wobei, wir haben natürlich auch schon, wenn wir jetzt wieder sehen, so ein paar junge, die richtig Gas geben, nehmen wir den Benedikt Waldes so, das allererste, als sie da gerade waren, Matthias Stumpf, der ja auch, sage ich mal, schon eine ganz schöne, vielleicht jetzt nicht der ganze Marktschreier ist, aber der doch den Betrieb schon in eine ganz andere Richtung mit der Schwester zusammen
führt. Mit der Schwester, führt. Die eben auch marketingtechnisch, PR-technisch irgendwie versiert ist. Das merkt man schon auch.
Ja. Genau.
Die sind natürlich viel präsenter im deutschlandweiten Gespräch. Ja.
Na gut, die nutzen natürlich auch wunderbar diese ganzen Medien, die alle sind, wenn man das so verfolgt. Ja. Oder wir haben den Weltner in Rödelsee, wir haben den Christian Stahl in Auernhofen, der in diese Richtung geht. Also da tut sich schon, sind schon ein paar da, aber wild sind sie nimmer. Die sind wild schon sind sehr zielorientiert. Aber soll man sagen, komm, wenn es nicht funktioniert, dann war es ein Spaß. Also das ist momentan gut, es läuft gut, aber auch hier finde ich eine klare Geschichte, die wir haben. Nicht der Große frisst den Kleinen, sondern der Schnelle den Langsamen. Und die Zeit, wo sich also was verändert und bewegt, die wird immer kürzer, dieser Zeitraum. Und da muss man halt schauen, dass man wirklich dabei bleibt. Mhm. Das ist so eine ganz, ganz gute Entwicklung. Was auch dazu beigetragen hat, sind natürlich Gesten, die man macht, indem man bei sehr vielen Wettbewerben, früher gab es vielleicht gerade mal die fränkische Weinprämierung und dann gab es noch die Bundesweinprämierung, das war's. Heute werden Sie wohl kaum einen Wettbewerb finden, der einen gewissen Namen hat, wo kein fränkischer Betrieb sich präsentiert und dabei ist. Ich will das gar nicht werten, ob das gut ist, aber es ist immer gut, wenn man in der Öffentlichkeit ist. Und wenn man sich da eben vorne dran bewegt, dann ist das eine feine Sache. Manchmal finde ich es auch ein wenig bedauerlich, dass überall mitgezockt wird und überall gemacht wird und dass vor allen Dingen die Bewertung der Ergebnisse manchmal die Leute selber an ihren Weinen zweifeln lässt. Selbstkritik ist immer gut, das ist keine Frage. Mhm. Aber wenn man jetzt so mitbekommt, dass jemand ganz gute Weine gemacht hat und auch weiterhin tut und plötzlich kommt halt irgendeinem Main, der muss den Wein ein wenig kritisieren, weil er irgendwo mal bei der IHK die Sommelier-Schule absolviert hat, ohne dass ich das jetzt bewerten will. Und der Winzer sich dann selber in Frage stellt und sagt, muss ich das machen und so weiter, da wird es mir manchmal Angst bang in der Geschichte. Wenn natürlich 5 verschiedene Leute sagen, also Junge, schau mal, dass du mit deinen Weinen ein bisschen Gas gibst und wegen Veränderung reinbringst, dann muss man sich das schon überlegen.
Ja, das denke ich auch. So geschehen, nicht zuletzt nach der großen Gewächsvorpremiere in Wiesbaden, wo es dann in der FAZ einen entsprechenden Artikel gerade auch zu den fränkischen Weinen gab. Aber das war, glaube ich, auch eine ziemlich einzelne Stimme, muss man
sagen. Also ich würde halt einfach sagen, ich habe auf der einen Seite hohen Respekt, habe auf der anderen Seite aber auch ein bisschen Verwunderung. Ich meine, ich probiere wirklich nicht wenig Weine und versuche schon, mich durch die Welt auch durchzuprobieren. Aber ich tue mir manchmal bei der Bewertung von Weinen, die ich eben gar nicht einschätzen kann, weil ich die Region zu wenig kenne, weil ich den Gedanken dann des Winzers zu wenig kenne, weil ich die Rebsorte vielleicht auch nicht einschätzen kann, dann halte ich mich da mit Bewertungen schon ganz schön zurück. Und darum wundert es mich manchmal, und es ist auch respektvoll gemeint, dass es eben Menschen gibt, die glauben, die können alles probieren, alles bewerten. Und es fränkischer Silvaner und vor allen Dingen auch fränkischer Riesling ist halt nun mal anders wie ein Riesling aus dem Rheingau, aus der Pfalz, aus der Nahe und. Das ist von Haus aus aufgrund dieser extremen Kombination Steil, Kalk und kontinental eine andere Welt. Das ist eine. Und das merke ich immer, wenn ich Rieslingweine aus Franken probiere, die jetzt zum Beispiel aus dem Urgestein sind, dieser westliche Anfang von Franken, oder die jetzt vom Fürst kommen, die haben in der Stilistik eine ganz, ganz andere Aura als die eben, sage ich mal, jetzt hat, östlich des Spessarts angebaut werden. Und wenn ich jetzt ein Verkoster bin, der sich verstärkt mit dem Thema Riesling, Rheingau, Nahe, Mittelrhein, Mosel, Rheinhessen sag mal, beschäftigt und sehe jetzt im Kontext diese fränkischen Rieslinge, das kann nicht funktionieren. Und wenn ich das nicht kenne, kann es schon doppelt nicht funktionieren. So, und jetzt bin ich ein Mensch, der verkostet eher Rieslinge dieser linksrheinischen Fraktion. Und noch extremer wird es bei Silvaner. Wenn ich dann noch dieses Gedankenbild Wein, Riesling, ringsrheinisch in meinem Geschmackshirn eingeprägt habe und dann fränkische Silvaner dazu vergleiche, weil irgendwann muss ich es ja ableiten, dann wird es ohne eine gewisse Erfahrung, also das muss man haben, sonst wird es nichts. Und jetzt stellt man sich vor, jeder weiß, dass er eine Weinprobe nie so aufbauen würde, erst diese Art von Wein und dann irgendwie was anderes zu machen, also erst süß und dann wieder trocken oder sonst irgendetwas, sondern er hat schon einen gewissen Aufbauplan. Und wenn ich jetzt in Wiesbaden oder wenn ich jetzt in Mainz, ich will das jetzt damit nicht entschuldigen, aber einen Haufen Rieslinge probiert habe, eben aus der und der Ecke und dann jetzt mal so, naja, notgedrungen, wenn du irgendwas verzichten kannst, kennen wir ja diesen Artikel, dann verzichte auf Franken, ja. Dann noch ein paar notgedrungene ein paar Silvaner oder sonst was probiere, weil ich vielleicht das Weingut noch mal kenne oder wie auch immer, dann wird es schon eng. Also ich glaube, da wird mit zweierlei Maß gemessen. Nichtsdestotrotz müssen wir aufpassen und müssen weinen. Weil wie ist es sonst zu erklären, dass in Blindproben plötzlich wieder fränkische Rieslinge, wie den Horst Sauer, sein großes Gewächs aus 2012 beim Feinschmecker den ersten Platz macht? Wie ist es, wie geht es zusammen? Frage ich mich.
Gut, in dem Jahr jetzt, ich war auch bei der Vorpremiere, ich habe Franken als erstes probiert. Ich musste dann auch Kompromisse machen zum Schluss und der fiel dann bei Baden, also beziehungsweise Pfalz mit Weißburgundern und so weiter. 13 war halt auch ein schwieriges Jahr. Ne? Das merkt man, glaube ich, auch bei den großen Gewächsen so ein bisschen, also auch im Vergleich zu Jahren teilweise zuvor. Aber ich fand sie bei weitem nicht so schlecht, wie sie zumindest in diesem Artikel dargestellt wurden. Also und zwar auch mit einigen sehr, sehr schönen Spitzen. Ja. Um es jetzt ein Beispiel zu nennen, die Weine von Ruck zum Beispiel viel besser als in den zwei Proben vorher.
Ja, ich denke auch, gerade so ein gutes Beispiel, Ruck wird jetzt momentan noch ein bisschen negiert von allen möglichen, aber hat sich gut gefangen. Weiß jetzt mittlerweile auch so in eine Richtung, wo es denn hingehen soll. Ich denke auch, dass es eher diesen Weg nehmen wird als diesen. Bestimmt. Es ist ja auch eine gewisse Veränderung ist ja auch da. Aber ich möchte halt schon wenigstens die Objektivität haben, die man den Weinen zugestehen muss oder mit welcher Liebe und welchem Detail die Erzeuger hinter diesen Weinen auch stehen. Und dass man auch respektiert, dass ein fränkischer Riesling nun mal anders schmeckt wie ein Riesling aus einer anderen Region. Weil wenn dieser Grundsatzgedanke der Herkunft denn wirklich wichtig ist, wie er immer so tituliert und beschrieben wird, ich habe mich mal hinleiten lassen zu der Aussage, alle reden von Terroir und keiner will es haben. Weil irgendwo ist ja immer unser Ganze, wo unsere Sinne eine Rolle spielen, ist es ja immer das Vergleichen.
Wir können auch nicht anders.
Es geht nicht anders. Anders. Und was vergleiche ich? Ich vergleiche das, was ich liebgewonnen habe, was ich mir so eingebrannt habe in unser Geschmackshirn, damit vergleiche ich dann alles. Und wenn ich halt nun mal das ist durchaus legitim, ein Geschmackshirn in Richtung eines anderen entwickelt habe, dann tue ich mir schwer, das andere richtig objektiv zu bewerten. Ich meine, objektiv ist ohnehin schon eine schwierige Geschichte.
Ja.
Auch nicht zu leisten. Wenn man mit vielen Leuten spricht, dann akzeptieren die das auch. Oft sind es immer nur die dann so marktschreierisch eben unterwegs sind, ein bisschen Plärrer und ein bisschen das und dem nach dem Wind Fähnchen sich drehen oder Mund reden. Und jeder, der sensorisch seriös unterwegs ist, weiß um die Schwierigkeit dieser sogenannten Objektivität.
Ja, auf jeden Fall. Hat der Silvaner es dann in solchen Proben besonders schwer, weil man ihn tatsächlich auch nicht so einfach kategorisieren kann? Also wenn wir Burgunder probieren, gibt es eine Familie. Riesling ist sowieso ein weites Feld in Deutschland. Und dann hat man eben noch den Silvaner irgendwie dazu. Und der fällt aber ja aus dem Rahmen. Man kann den nicht mit den Burgundersorten eigentlich wirklich vergleichen, mit dem Riesling auch nicht. Ich weiß gar nicht, womit, vielleicht mit dem grünen Veltliner manchmal, ja. Zumindest von dem, was so sozusagen an Frucht weniger da ist und an Würze mehr, im Gegensatz jetzt beispielsweise zum Riesling.
Also ich glaube, wir müssen aufhören zu versuchen, mit was der Silvaner zu vergleichen ist. Mhm. Es ist eine komplett eigenständige Sorte, ja, mit sehr vielen positiven Eigenschaften, aber auch ein paar anderen, die vielleicht nicht so kommen. Ich meine, wo kommt der Silvaner her? Wenn wir jetzt die Eltern nehmen, dann haben wir halt hier sehr viel Traminerblut drinstecken. Mhm. So, jetzt nehmen wir mal Traminer per se, lassen mal diese Litschi-, Rosen- und Benadencreme-Aromatik weg. Dann haben wir eher seifige Komponenten, wir haben eher eine eher niedrigere Säure und haben eher das Volumen, das er mitbringen kann. Also er hat eher die Zurückhaltung, mhm, wenn man das mal so sehen kann. Er hat eher die Weichheit, er hat eher die Opulenz, mhm, die letztendlich mit dem Silvaner auch so immer zu finden sind. Natürlich vom Jahr zu Jahr etwas zu unterscheiden. Ganz weit weg vom Riesling, ganz weit. Ja. Riesling ist für mich männlich, hochgewachsen, muskulös, stahlig, ich habe Säure, mhm, ich habe eine Verspieltheit, ich habe auch eine relativ klare oder hohen Wiedererkennungswert. Die Silvanerrebe ist ganz anders, die hat genau das Gegenteil. Sie ist eher feminin, sie ist eher rund, hat eher wenig Säure, ist viel leichter einzusetzen zum Essen, mhm, weil sie eben nicht so aufdringlich ist vom ganzen Typus her, was sie sehr gut begleiten kann, und zwar alles Mögliche. Sie ist wunderbar als trockener Wein auszubauen. Das geht mit vielen Rieslingen nicht. Es gibt es auch, aber sie werden immer Rieslinge haben mit einen gewissen oder zumindest einen höheren Anteil an Restzucker, auch wenn sie trocken sind. Mhm. Ja. Das brauchen sie beim Silvaner nicht. Ja. Und damit ist die Verbindung zum Essen schon wieder sehr, sehr nahe. Mhm. Aber, und das gebe ich natürlich zu, Silvanerrebe ist nicht so verbreitet. Und jetzt sind wir wieder bei der Gewöhnung. Mhm. Und das ist halt, Riesling wird gehypt, Riesling wird mehr angebaut. Riesling, und das ist auch berechtigt, ist auch in Ordnung. Aber man darf deswegen nicht sagen, ich muss jetzt schauen, wo passt eigentlich der Silvaner hin. Das ist eigenständig und fertig aus. Die Verbindung, der Vergleich, wenn man ihn will, mit dem Veltliner ist da. Ganz klar. Wenn man gerade gereifte, hochwertige Silvaner und Veltliner miteinander vergleicht, mhm, dann hat man sehr viele Parallelen. Mhm. Und man tut sich oft sehr schwer auseinanderzuhalten, was ist denn jetzt der Veltliner und was ist der, mhm, Silvaner. Nicht in jungen Jahren. In jungen Jahren hat man immer ein bisschen mehr diese doch lebendigere Säurestruktur und diese leichte Würzigkeit des Veltliners. Aber beim Veltliner ist es auch geschafft worden, durch enormen Marketingaufwand, durch hohe Qualität, diese Rebsorte in eine berechtigte erste Position zu hieven. Mhm. Stehen natürlich mehr Hektar dahinter, als wir jetzt bei der Rebsorte Silvaner. Und
der Riesling ist nicht so dominant in Österreich.
Und was die wichtigste Geschichte ist halt, es gibt, da möchte ich niemand zu nahe treten, aber es gibt keine Region, die Silvaner hegt und pflegt in dem Maße wie die Franken. Mhm. Die sagt, das ist unsere Identität, das ist unsere Rebsorte Nummer 1, wenn es um hohe Qualität geht. Und das ist eben, wie gesagt, die Rebsorte, die seit Jahrhunderten hier bei uns eben angebaut wird. Und das sind tolle Sachen mittlerweile auch aus Rheinhessen, auch, mhm, tolle Sachen aus dem Eisacktal, mhm, keine Frage, aber diese absolute Priorität gibt es nur in Franken. Mhm. Also selbst im Elsass, und ich bin heute in Elsass immer noch dankbar, dass die zumindest teilweise die Silvanerrebe auch als Grand Cru,
ja,
haben, ja. Was ja unsere Kollegen vom VdB in Rheinhessen immer noch nicht eingeführt haben und vielleicht auch nie einführen werden. Und das finde ich sehr, sehr schade. Man sagt ab und zu mal alibimäßig, das ist ein kleiner Vorwurf jetzt, ja, Silvana kann schon was und Silvana ist schon ganz okay. Und aber das war es dann auch. Ne? Mhm. So ein bisschen mitleidsvoll vielleicht sogar. Ne? Und das, ich würde es ein bisschen sogar wegen als hochnäsig bezeichnen.
Hätte der Silvana mehr Chancen sozusagen oder wäre populärer, wenn wir eine andere Wein- und Speisenkultur hätten?
Ja. Ja, ne? Ja. Denn um nochmal das aufzunehmen, was Sie gesagt haben, Vergleich, mit was kann ich es eher vergleichen? Ich kann es eher dann mit den Burgundern schon vergleichen, weil die Burgunder ja doch auch von der grundsätzlichen Aromatik her ein bisschen zurückhaltender sind. Die Säure eben auch eher in einer harmonischen Verhältnis stehen, deshalb auch eben eher die trockenen Weine deutlich mehr sind als die Restsüßen. Also deswegen, da würde ich schon eher die Vergleiche ziehen. Und ja, aber das Feld ist halt vom Burgunder besetzt. Und da hat im Grunde genommen die Rebsorte Silvana bekannter ein bisschen ab und zu mal so eine kleine Schlacht gewinnen, ja, aber nie den Krieg, wenn man es als solchen bezeichnet. Das ist der Punkt. Wir bleiben dabei und haben uns, das ist ja auch der Vorteil, das ist ja auch nicht alles daneben gegangen, wenn jemand Franken mag und wenn jemand auf eine Rebsorte wie den Silvaner abfährt als Ergänzung für irgendetwas, dann ist es der fränkische Silvaner. Und die Leute fahren hierher um des Silvaner Willens. Also der Erfolg ist ja eigentlich dann auch schon gegeben und da. Er hat halt leider Gottes nicht die internationale Reputation. Da ist klipp und klar dann der Riesling. Und selbst unsere großen Betriebe, die einen gewissen Anteil an Riesling haben, das gibt es ja auch, wir haben ja auch Riesling-Betriebe bei uns, die 25% und 30% Riesling-Anteil haben, dann sagen die schon, der Riesling ist schon für uns erst der Türöffner. Um dann den Silvaner dann auch zu platzieren oder nachzuschicken. Ja, so, das ist so. Er ist akzeptierter, vielleicht ist es auch leichter auszusprechen und er ist einfach zunächst mal, er wird viel mehr beworben, ja. All diese ganzen Geschichten. Das wollen wir den Riesling auch nicht mal abspenstig machen, das ist gut, nur man sollte den Vergleich lassen. Dass man sagen kann, wo ist jetzt der Vergleich? Es ist zwei eigenständige, aber komplett andere Weine, die aus diesen Rebsorten entstehen. Das ist der Punkt. Und wenn ich sehe, ich bin jetzt auch wieder ein bisschen schadenfroh, wie viel Probleme der Riesling in den letzten Jahren den Winzern in Deutschland gemacht hat. Ich kann jetzt nur von Deutschland sprechen. Aufgrund dieser dieses doch wieder veränderten Klimawandels, also die mehr diese Extreme, die jetzt kommen, dann glaube ich zunehmend, dass der Riesling der Verlierer des Klimawandels sein wird. Denn es wird wärmer, das wissen wir, oder es ist wärmer geworden, das haben wir. Wir haben Temperaturen, die im September und Oktober sehr, sehr häufig viel zu hoch sind. Das ist der Riesling nicht gewohnt. Der Riesling braucht eine lange Reife, die in die Kühle hineingeht. Früher ist der Riesling im Ende Oktober, im November noch gelesen worden. Heute muss er im September gelesen werden, weil er sonst nicht mehr gesundheitlich zu halten ist. Extrem war es jetzt 14. Aber okay. Wir haben auch andere Jahre. Wir können 6 nehmen, wir können 7 nehmen, wo diese Hitzebrandschäden waren beim Riesling. Man kann 10 nehmen, man kann 11 nehmen, man kann 13 nehmen. Also 14 war sicherlich extrem wieder. Aber da wird sich in der Richtung auch noch ein bisschen was zugunsten, in unserem Fall zumindest in Franken, zum Silvaner tun. Silvaner ist gestanden. Silvaner war auch heuer für den 14er, die zuletzt gelesene Traubensorte. Der Riesling kam gleich mit dem Müller-Thurgau. Ups. Ja, also Das ist,
es hatte auch viel damit zu tun, dass der Riesling dünnschaliger ist als der Silvaner. Also auch nicht so, dass der Silvaner weniger anfällig ist gegen Fäulnis?
Ich bleibe mal bei diesem wollen Beispiel der femininen Art. Ja. Für mich ist die Silvaner Beere elastischer. Und wenn jetzt hier diese Niederschläge kommen, dann verformt sich die Silvaner Beere mehr. Vielleicht auch, weil sie von Haus aus eine gewisse Elastizität mitbringt, während die Rieslingtraube sehr viel hartschaliger ist und damit die Elastizität fehlt und dann es zu Quetschungen, zu kompakten Sachen kommt, dass dann eben hier die Eintrittspforte für Botrytis sehr viel rascher da ist. Mhm. Also das ist gut nachvollziehbar. Und es war auch nachvollziehbar, weil der Riesling oft, das war im Rheingau heuer ja auch nicht anders, das war ja nicht nur so, dass man sagen kann, das ist der fränkische Riesling, wo einfach die Reife noch gar nicht da war. Mhm. Also er war weit weg von einer Weichheit und von einer Lesereife. Da gab es schon eben diese Fäulnisnester. Mhm. Und zwar oft mitten in der Traube selber. Hing stark damit zusammen, wie gepflegt war die Anlage, wie wurde entblättert und so weiter.
Also die schlechten Voraussetzungen waren letztlich Wärme plus Regen. Ne?
Genau, in dem Fall ja. Es gab ja, im Grunde genommen hat es ja bis zum 15. August perfekt ausgeschaut. Also wir haben ja gedacht, heuer gibt es einen Jahrgang, da muss man eher Angst haben. Wir wussten schon, dass es eine frühe Lese geben wird. Das war irgendwie klar. Mhm. Wir waren 2 Wochen voraus. Mhm. Wir hatten ausreichend Wasser im Boden. Es war bis dorthin noch warm, also wir wussten, es gibt eine frühe Lese, nur die Vorzeichen waren anders. Mhm. Die haben gedacht, wir müssen deswegen lesen, damit wir nicht wieder bei 100 Grad Öxle landen. Mhm. Und die Säure im Keller ist und. Mhm. Aber das war natürlich gerade eine andere Geschichte. Und diese Niederschläge in Kombination mit den wirklich extrem hohen Temperaturen, Tag und Nacht, das war natürlich in dem Fall wirklich Gift, da ging es dann dahin und ich bin trotzdem sehr, sehr angenehm oder sehr erfreut, weil die Winzer sehr stark reagiert haben. Also wir haben, das war auch nicht unumstritten, also wir haben auch teilweise auch Kritik dafür einstecken müssen, weil wir gesagt haben, Gesundheit geht vor Reife. Mhm. Das gilt natürlich jetzt für ganz spezielle Weingruppen, Weinprofile und solche Geschichten. Weil wir einfach gewusst haben, dass wenn wir warten, bis diese sogenannte Reife kommt, dann werden wir kaum noch gesundes Traubenmaterial ernten können, mit allen Nachteilen. Und es ist bei einem, mit Verlaub gesagt, Müller-Thurgau, auch Bacchus, selbst für einen normalen, trinkfreudigen Silvaner nicht unbedingt notwendig, dass der 90 Grad Öxle braucht. Das reicht, wenn der seine 78 oder 80 Grad Öxle hat, da kann ich genauso guten, vernünftigen, in der Kategorie guten Wein draus produzieren, der aber lupenrein ist, der blitzsauber ist, wo ich nicht viel rumdoktern muss mit irgendwelchen Behandlungsmitteln, damit hier diese Reintönigkeit gegeben ist, sondern da lese ich lieber ein wenig früher. Mhm. Dann habe ich ein bisschen mehr grüne Aromatik drinnen. Das ist ein bisschen, sagen wir vielleicht, auch säuregetragener. Mhm. Aber das kann ich leichter korrigieren als eben die anderen pilzigen oder sonstigen dumpfen Töne. Und da haben wir schon ein bisschen Kritik bekommen. Da ist es, naja, ihr macht den Jahrgang jetzt schon schlecht, bevor er im Keller ist. Da haben wir gesagt, nein, das machen wir nicht. Wir wollen sensibilisieren. Wir wollen sagen, damit es kein schlechter Jahrgang wird, sollen die Leute ganz schnell lesen, wenn denn die Fäulnis ansteht. Und so ist es dann auch gekommen. Ich meine, wir hatten in 3 Wochen, waren 80% unter fränkischer Rebfläche geerntet. Das muss man sich mal so plastisch auch vorstellen, wie die Leute unterwegs waren. Mhm. Also da gab es keinen Samstag, keinen Sonntag. Das ging einfach ratzfatz. Und da waren ja noch viele Regentage dazwischen. Ja. Das gehört ja auch noch dazu, die dann also verhindert haben, dass man zur Lese rausgeht. Also da haben die Leute schon richtig, richtig Gas gegeben. Und ich bin normalerweise kein großer Freund vom Vorländer für diese Lesemaschine. Aber heuer haben wir sie definitiv gebraucht. Mhm. Sonst hätten wir in der Zeit diese 6.000 Hektar nicht geerntet.
Sind die dann tatsächlich auch verfügbar? Also
Ja, die sind da. Die laufen rund um die Uhr. Mhm. Und dann wird also geschwind auch nochmal einer gekauft. Also da sind die Leute schon, das gibt ja, die machen das ja professionell. Die haben die Sachen dann geliehen. Ob die dann geleast werden oder wie das läuft, ich kann mir gut vorstellen, habe ich zu wenig Einblick, aber dass so eine Firma Braut oder so etwas, die lässt die um diese Zeit hier in der nördlichen Hemisphäre laufen und im Januar kommen die dann in die südliche Hemisphäre und lässt sie da unten laufen.
Nach Südafrika verschickt?
Ja, oder? Ja, okay. davon gehe ich jetzt aus.
Okay.
Ja. Also dass man da, das wäre ja Blödsinn, die ein ganzes Jahr rumstehen zu lassen. Ja. Ja. Also von der Seite aus, das ist. Und für, sage ich mal, Techniker dienende Funktion, für solche Sachen, normale Weine ist es auch okay. Wenn das Traubenmaterial noch passt, wenn es nicht schon extrem von Botrytis angegriffen worden ist, dann kann ich da auch mit der Maschine rein.
Und für die höheren Qualitäten wird von Hand gelesen.
Genau. Ja, wo bin ich in den höheren Qualitäten?
Ja, eben in den
bin ich eh hier schon. Genau. Also das ist schon eine Pumpe. Gott sei Dank, muss ich dazu sagen, Gott sei Dank noch, weil es gibt ja mittlerweile schon einen Traubenvollernter, der jetzt prototypmäßig gelaufen ist in Steilhang.
Echt?
Ja. Das ist also heuer in Randesacker das erste Mal gelaufen, testweise. Mhm. Und die Ansätze sind schon ganz gut. Also irgendwann wird eine Drohne wahrscheinlich da oben drüber fliegen und wird das Ding steuern.
Ja. Ausblicke in den fränkischen Steillagenweinbau.
Ja, ja. Na gut, es ist ganz, ganz wichtig, weil nostalgiemäßig nützt es gar nichts, nee, weil es ist ein sehr, sehr harter Job, der letztendlich viel Geld kostet. Mhm. Und dieses Geld muss irgendwie wieder reingespielt werden. Ja. Und für mich ist ganz, ganz wichtig, dass man sich damit beschäftigt. Und davon meine ich jetzt nicht eine nur Steillagenförderung, also wieder staatsmäßige Unterstützung. Die ist sicherlich, wenn es es gibt, wichtig. Aber sondern da meine ich auch, dass der Konsument sich schon oder er bereit ist, für diese Art von Weinen mehr zu bezahlen. Es ist eben auch ganz wichtig, dass die Wertschätzung dieser Weine aus den Steillagen, weil wir haben sehr viel davon in Franken. Wir haben natürlich nicht so viel wie an der Mosel, aber wenn man den Main entlang fährt, dann sieht man das schon. Und es sind schon an die 1000 Hektar mit einem extrem hohen Aufwand. Ich würde ihn mal bezeichnen als den 4- bis 5-fachen Aufwand gegenüber den Direktzuchlagen. Ja. Und es ist im Glas leider nicht immer nachvollziehbar. Mhm. Auch das ist ein Punkt. Mhm. Aber ich nenne ein anderes Beispiel. Wir verkosten in Form von Workshops manchmal Weine eben auf dem Burgund. Und zwar vergleichen wir primär Crus mit Grand Crus vom gleichen Erzeuger, die dann eigentlich so 80 Euro dazwischen liegen. Und das ist bisher noch nie gelungen, hier signifikant zu sagen, das muss das, der Große sein und das ist der kleine Bruder. Okay. Und ich würde es auch so übergreifend sagen für die Steillagen. Es muss nicht immer sein, dass die geschmacklich besser sind. Aber es ist eine innere Wertschätzung. Dieser Weine aus diesen Lagen. Vergleichbar, wenn Sie eine Armbanduhr haben. Eine für 10 Euro zeigt Ihnen genauso präzise die Uhrzeit an, wie eine jetzt, sagen wir mal, für 2.000 oder 3.000 Euro. Ja. Und trotzdem gibt es sehr viele, die diese Uhren für 2.000, 3.000 Euro tragen. Es ist einfach das Gefühl, das da dabei ist. Und die innere Wertschätzung, weil einem das einem wert ist. Mhm. Und so würde ich das eben auch mit diesen Weinen aus diesen besonderen Lagen. Denn wenn diese Lagen einmal aufgrund reiner Ökonomie verschwinden würden, dann wäre die ganze Kulturlandschaft dahin.
Eben, das ist ja eben, also Wertschätzung, gerade auch in Bezug auf eine kulturelle Wertschätzung. Ich meine, diese Steillagen stehen hier nun mal seit über 1000 Jahren teilweise, ne?
Also
einige hundert
Jahre. Ja. Ich denke mal, so lange wie es Weinbau gibt. Ja. Und dieser ganz, ganz alte, ich weiß gar nicht, wer ihn denn mal gesagt hat, dieser Spruch, wo ein Pflug kann gehen, dort soll kein Rebstock stehen, der kommt sicherlich daher, weil eben aus diesen, in diesen Hanglagen, in diesen Steilslagen, in diesen Terrassenlagen.
Das sind, glaube ich, Saale-Unstrut oder aus der Ecke kommt das, glaube ich, ne?
Ja. Da, ja. da, da, da war nichts anderes möglich, als wie eben diese karge, und früher waren die Winzer deutlich ärmer. Vom armen Heckersmann ist da ja immer die Rede. Und man hat halt Wein natürlich auch unter einem anderen Kontext gesehen. Ja. Klar, es war rein therapeutisch oder man hat ein Getränk oder ein Tauschobjekt gehabt.
Ja. Und es war letztlich ja auch nicht zuletzt Wasserersatz, oder? Ja.
Absolut, absolut. Man hat mit diesem Wein wahrscheinlich damals sogar, könnte man auch, wenn man biblisch werden möchte, die Hochzeit von Kana sehe ich immer als diesen Teil an. Man hat einfach ein bisschen Wein gehabt, der war aber im Grunde genommen eher Essig. Das Wasser war verdorben, von irgendwelchen Bakterien heimgesucht, und durch die Zugabe von diesem essighaltigen Wein konnte das Wasser trinkbar gemacht werden. Und ganz sicher weiß man es ja bei den römischen Legionären, die eben so und so viel Liter pro Tag trinken mussten. Man spricht zwar immer von 8 bis 10 Liter Wein, aber wie der Wein war, kann man sich vorstellen, das waren wahrscheinlich 9 Liter Wasser und mit 1 Liter Wein haltbar gemacht oder trinkfähig gemacht. Genau der Punkt. Also es hat definitiv mit Kultur was zu tun, und wir wollen ja auch nicht hergehen und wollen, dass der Weinkonsum von aktuell 22 Litern auf plötzlich 42 Litern steigt. Das ist auch gar nicht notwendig, sondern dass er die Wertschätzung für dieses Kulturgetränk Wein erhalten bleibt in dieser Konsistenz der Menge, aber eben durchaus ein bisschen von der Wertschöpfung her und Wertschätzung her ein bisschen höher sein kann.
Schönes Schlusswort. Vielen Dank für das Gespräch.
Herzlich gerne, hat Spaß gemacht.
Der Originalverkorkt-Podcast entsteht aus der Begeisterung für den Wein und die Menschen, die sich intensiv mit ihm beschäftigen. Doch diese Reihe entwickelt sich natürlich nicht von selbst. Die Entstehung erfordert Zeit und Geld. Und weil das so ist, freue ich mich über einmalige oder regelmäßige Spenden. Dafür gibt es im Blogmenü eine eigene Seite unter originalverkorkt.de/spende.